Ja, schönen guten Morgen, wo ich es noch nicht getan habe. Ich hoffe, dass das von Ton her gut zu hören ist, sonst muss Andreas ein bisschen anders einstellen. Funktioniert okay? Alles klar. Da möchte ich auch einmal noch mal kurz beten und bitten, Herr Jesus Christus, Herr, dass du mir die Freiheit gibst, durch die Kraft deines Heiligen Geistes auch das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und danke, Herr, dass du durch dein Geist wirkst, Herr, dass dein Wort kraftvoll und lebendig ist, Herr Jesus Christus. Herr, und so bitte ich dich auch für all meine Geschwister, die hier sind, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in die Herzen ein hörendes Ohr schenkst, Herr Jesus Christus, um zu hören, was du an jeden ganz persönlich zu sagen hast. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Ja, Kreuz und Auferstehung ist untrennbar. Eins geht ohne den anderen nicht. Und ich möchte zuerst aus dem Lukas-Evangelium, die Kapitel 24, die Verse 1 bis 12 lesen. Da heißt es, am ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die Gewürzsalben, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, als er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen mit ihnen. Die sagten dies zu den Aposteln. Und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zu der Gruft und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leinentücher liegen. Und er ging weg nach Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war. Wir kennen hier lesen, die Apostel, die Jünger, obwohl sie 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind und von ihm gelehrt worden sind, dass sie doch alles das nicht verstanden haben. Wir kennen ja auch im Neuen Testament lesen in den Evangelien, dass Jesus auch zu den Jüngern gesagt hat, ihr könnt das alles noch nicht verstehen, was ich zu euch sage. Und bis der Geist Gottes kommt, der uns über all das belehrt und uns Dinge offenbart, wofür unser Verstand absolut unmöglich gewesen war, das zu begreifen. Die Auferstehung ist ein Knackpunkt für Menschen, wo sie Jesus Christus moralisch von der Ethik her, wo sie sagen, top, das war ein wirklich guter Mann, aber dass er dann letztendlich gestorben, am Kreuz hingerichtet worden ist und dann wieder auferstanden ist, das ist der Knackpunkt für die Menschen. Das war es damals schon gewesen, die Jünger, die haben ihn gesehen. Die haben, obwohl sie ihn gesehen haben, haben gedacht gehabt, sie haben einen Geist, Fata Morgana vor sich, konnten das gar nicht fassen, dass er wirklich auferstanden ist. Und wie viel mehr wir nach 2000 Jahre später glauben müssen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ohne den Heiligen Geist, ohne jetzt Bibelstellen dazu aufzurufen, ist es unmöglich, auch wirklich daran zu glauben. Es muss der Geist Gottes uns über diese Wahrheit bezeugen, dass es wirklich wahr ist. Sonst kennen wir es aus unserem Verstand, aus unserem menschlichen Herz, können wir es nicht glauben. Ich kann mich ja auch daran erinnern, mein Onkel, den habe ich mich gekümmert, da war ja dann alleine gewesen mit über 80 Jahren, hat keine Kinder gehabt und ich habe mich dann um ihn gekümmert, viel mit ihm gebetet, habe ihn evangelisiert. Und hat gesagt, das mit dem Glauben, mit Jesus, findet er alles ganz toll. Er sagt, diesen Frieden, was ihr ausstrahlt und das, was ihr tut, das findet er richtig gut. Aber der Knackpunkt war gewesen, dass er an die Auferstehung nicht glauben konnte. Das war ihm unmöglich gewesen. Und die Bibel zeigt es uns, wenn der Heilige Geist es nicht in unserem Leben wirkt, können wir es nicht glauben. Obwohl die Bibel sagt, wir sollen glauben. Dazu ruft sie uns ja auf, glaubt. Da können wir von uns nicht freisprechen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel lesen, können wir auch sehen, dass es ohne die Wirkung des Heiligen Geistes nicht möglich ist, diesen Glauben wirklich haben zu können. Die Tatsache, dass Jesus einen natürlichen Leib hatte, der nach der Auferstehung berührt und betastet werden konnte, sehen wir darin, dass die Jünger seine Füße umfassten, in Matthäus 28, 9. Dass er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus als ein einfacher Reisender auf der Straße erschien, Lukas 24, die Verse 15 bis 18 und 28 bis 29. Dass er Brot nahm und es brach, Lukas 24, 30. Dass er ein Stück gebratenen Fisch aß, um eindeutig zu beweisen, dass er einen natürlichen Leib hatte und nicht bloß ein Geist war. Dass Maria ihn für einen Gärtner hielt, Johannes Kapitel 20, Vers 15. Dass er ihnen seine Hände und seine Seite zeigte, Johannes 20, Vers 20. Dass er Thomas einlud, seine Hände und seine Seite zu berühren, in Johannes 20, 27. Dass er für seine Jünger das Frühstück zubereitete, in Johannes 21, 12 bis 13. Und dass er ausdrücklich zu ihnen sagte, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich nicht an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe, in Lukas 24, Vers 39. Petrus sagte, dass die Jünger mit ihm gegessen, getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 41. Also wenn wir nicht wirklich glauben, dass Jesus wirklich lebendig, leibhaftig, anfassbar von den Toten auferstanden ist, mit diesem Glauben fällt und stehen wir in unserem Glauben. Das müssen wir glauben. In 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17, da schreibt Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in eure Sünden. Das hat weittragende Folgen, wenn wirklich Christus nicht auferstanden ist. So bleiben wir in unsere Sünden. Paulus schreibt in Kapitel 15 von 12 bis 17, dass einige sagen, dass keine Auferstehung der Toten gebe, dann wäre auch die Predigt von Paulus vergeblich und auch der Glaube. Also sind auch die Entschlafenen, die dann schon vorausgegangen sind, gläubige Geschwister, dann sind die auch verloren gegangen. Wenn wir also allein in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus haben, schreibt Paulus weiter, werden wir die elendsten Menschen von allen. Wenn das mit Christus nicht wahr war, werden wir auch heute die elendsten Menschen. Absolut. Aber Paulus schreibt weiter in die Verse 20 bis 22, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Hier schreibt Paulus, dass Jesus der Erstling ist, der von den Toten auferstanden ist. Und wir kennen ja das Neue Testament, dass auch wie ein Lazarus, der ist ja auch von den Toten auferweckt worden. Nur musste ein Lazarus wieder sterben, weil er ist nicht mit diesem auferstandenen und verherrlichten Leib auferstanden, wie Jesus selber. Lazarus, sein Leib, ist wieder krank geworden oder sonst verweslich geworden, also ist alt geworden und musste irgendwann mal sterben. Puls hat nicht mehr geschlagen, Herz hat nicht mehr geschlagen und ist gestorben. Bei Jesus war es anders gewesen. Sein Leib ist bis heute und sitzt zur Rechten Gottes und thront. Und die Bibel sagt, so wie er leibhaftig wirklich auferstanden ist, so wie er beschaffen ist, werden wir alle mal sein. Dieses Erstling, wovon ihm die Rede ist, ist wie aus dieser Ernte, wo man von Korn einen Erstling nimmt und probieren tut, wie der Korn beschaffen ist. Und anhand von den Erstling, von diesem Korn, wo man prüft, weiß man, die ganze Ernte ist so. Und genau aus diesem Bild raus nimmt das Wort Gottes uns Christus als Vorbild und sagt, er ist der Erstling von den toten Auferstandenen. Und so wie er ist, werden mal alle anderen sein, die gläubig an ihn sind. Wie wunderbar ist das? Kein Leib mehr, der verweslich ist, der alt werden tut, kein Leib, der Krankheit noch kennt, Schmerzen noch kennt, kein Leib, der veraltet in irgendeiner Weise, sondern ein Leib, der ewig sein wird. In Philipper Kapitel 3, Vers 20 bis 21 heißt es, denn unser Bürgertum ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Denn unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also, wir können hier sehen, dass er sagt, durch Gottes Kraft werden wir ihm gleichförmig gemacht. Wir werden genau wie ihm ähnlich gemacht, aber keine Angst, sage ich immer wieder, wenn wir ähnlich gemacht werden, Frauen, habt keine Angst, euch wird kein Bart wachsen. Ihr wird so auferstehen in euren Leib, wie er mal gewesen ist. Nur wird er niemals mehr krank werden, niemals mehr sterben. Es wird ein Leib sein, der jung, kraftvoll ist, voll Schönheit, voll Leuchten. Ihr kennt euch und wir können uns darauf freuen, dass das mal wirklich mal eintreffen tut. Das ist die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Darauf ist, wo wir alles dran geben. Weil wir nicht an diese Zeit uns festbinden, an hier und dieses Leben, sondern wir eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Und das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, dass wir diese Hoffnung haben. Weil wenn wir immer nur an das irdische Leben denken, dann drehen wir uns auch bloß darum. Unser Leben spielt sich nur darum ab. Aber wenn wir den Blick nach oben, die Hoffnung haben, dass Christus mal kommen wird oder dass die Toten auferstehen werden, wir alle im einen nur verwandelt werden, ihm gleich sein werden und dass es eine wunderbare, so eine schöne Zeit haben werden, wie sie von unserem Verstand her gar nicht erfassen können. In 1. Korinther Kapitel 15, 22, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Alle verstorbenen Leiber, die irgendwann mal vor uns gegangen sind, das ist ja das Allerschönste, was es geben tut. Wie meine Eltern gestorben waren als junger Kerl, ich bin gebürtig aus Mittelfranken, aus Fürth, Nürnberg, und wir sind damals hier hochgezogen und meine Eltern dann, geschäftsmäßig ist das alles nicht mehr für meinen Vater so gut gelaufen. Der ist dann wieder zurück nach Nürnberg und ich habe mittlerweile dann meine Frau kennengelernt. Wir sind hier geblieben und sind an die 700 Kilometer sind wir entfernt gewesen. Und da war es immer gewesen, die Sehnsucht nach die Eltern immer sehr stark. Wir sind sehr stark familiengebunden. Also das ist nicht einfach, dass man sein Leben lebt und sagt, jetzt sind wir erwachsen genug und jetzt lebt jeder sein Leben. Das ist bei uns ganz anders. Wir sind familiär und sind ganz stark verbunden und deswegen auch immer sehr stark die Sehnsucht gewesen zu meinen Eltern und zu meiner Familie. Und aber auch auf der anderen Seite, als junger Mann, die Ängste, dass ich nicht mehr die letzte Zeit so mitkriege, wie meine Eltern altern, krank werden und dann auch der Tod kommt und sterben. Das hat mir Angst gemacht, das hat mich traurig gemacht, dass diese Zeit kommen wird, wo ich einen Anruf bekomme, wo man mir Bescheid sagen tut, mein Vater, meine Mutter, einer von beiden, wo es anfängt, wo krank werden, todeskrank werden und vielleicht auch sterben, hat mich als junger Mann mit 30 Jahren schon fertig gemacht, dieser Gedanke, weil ich meine Eltern geliebt habe. Und wie meine Mutter dann als erstes zum Glauben kam an Jesus Christus und eine Christin geworden ist, hat sich das in unsere ganze Familie durchgesetzt. Meine ganze Familie, meine ganzen Geschwister, Neffen, Nichten, die sind alle bekehrt, die sind alle zum Glauben gekommen. Einfach nur deswegen, weil wir, kennt ihr ja selber in die Familie, da kennt ihr keinen was Schauspielern, da kennt ihr niemanden was vormachen, da kennt der eine und den anderen. Da weißt du sofort, wenn der schlechte Laune hat, der kann noch so lächeln, du weißt ganz genau, mit denen ist was nicht in Ordnung. Und wenn die Familie dann einen nach dem anderen gemerkt haben, Mensch, der ist ja so anders, bei denen ist was anders. Das hat zu die Familienmitglieder, zu Bekannte, zu Verwandte, hat das sehr, sehr gesprochen, weil die gesehen haben, du bist nicht mehr derselbe. Mein Bruder, der war sehr viel Alkohol getrunken, sehr viel Drogen zu sich genommen, also ein Verbrecher durch und durch. Und wie der sich bekehrt hat, da konnte mein Vater, der absolut null Glauben gehabt hat, mein Vater, müsst ihr verstehen, der ist aus der Kriegszeit, aus Königsberg oder Ostpreußen, sind die geflüchtet. Die sind verfolgt worden damals zu der Nazizeit. Und die haben mit Gott wenig an den Hut gehabt, weil die gesagt haben, wir haben so viel erlitten, wir haben so viel Leid erfahren, wo war da Gott gewesen? Die wollten mit Gott nichts zu tun haben, aus ihrer Vergangenheit von Leid her. Aber wie die gesehen haben, an meine Mutter, an meinen Bruder, die Veränderung, da konnte er nicht mehr anders wie sagen, da muss wirklich was dran sein. Das kann ja nicht möglich sein, weil er sagte, er hat hundertprozentig gedacht, bis zu seinem Tod hin wird er seinen jüngsten Sohn nie in die Veränderung sehen, sondern den wird er immer bloß sehen, dass der irgendwie benebelt rumrennt oder dass er von der Polizei abgeholt wird. Also da war die Enttäuschung groß gewesen. Und Gott hat verändert, hat alles zum Positiven gemacht. Warum? Und das schauen wir uns gleich auch an, weil nicht bloß eine Hoffnung haben, Auferstehungsleben für die Zukunft, sondern weil das Auferstehungsleben die Kraft Gottes heute und hier schon ist und nicht erst in Ewigkeit. Amen. Das ist, was den Unterschied zwischen diesem lebendigen Glauben, zwischen diesem lebendigen Jesus Christus, der zur Rechten Gottes heute thront und regiert, der Unterschied macht zu allen anderen Religionen, zu allen anderen Glauben, die da sind. Ein Gott, der so nah ist, in unseren Herzen eingezogen ist durch den Heiligen Geist und unser Herz, unser Leben verändert. Das ist das Größte, was es geben tut. Und jeder, der diese Veränderung in sein Leben erfahren hat, der weiß das auch. Wir haben ja oft versucht, schlechte Angewohnheiten zu lassen. Und irgendwie haben wir es immer nicht hundertprozentig geschafft. Das kam immer wieder durch. Oder schlechte Sachen, schlechte Gedanken einfach zu lassen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist unmöglich. Und was ist passiert? Jesus hat ein erneuertes Herz geschenkt. Ist mit seinem Heiligen Geist hineingekommen, hat chirurgisch eingegriffen, dass wir ein neues, lebendiges Herz haben. Und es verändert. Bis zum Ende, entweder wenn der Herr kommt und wir ihm entrückt werden oder bis wir hier die Augen zumachen und zum Herrn gehen. Wir werden verändert bis zum Ende. Keiner von uns wird irgendwann so fertig sein, so vollkommen sein, dass er in den Himmel entrückt werden kann, weil er so perfekt ist. Wenn du das glaubst, bleib bitte nach Gottesdienst da. Ich fange an für dich zu beten, weil du brauchst Hilfe. Weil dann stimmt was nicht mit dir. Wenn du glaubst, dass du in diesen vollkommenen Zustand kommen bist. Wir sind alles Menschen mit Fehler. Wir brauchen Veränderung. Die Bibel nennt es Heiligung. Und nach werden wir auch verändert. Und da spielt es keine Rolle, wie alt du bist oder wie jung du bist. Überhaupt nicht. Weil selbst junge Menschen brauchen Veränderung. Genauso wie Ältere und noch Ältere Veränderung brauchen. Keiner von uns wird fertig sein. Fertig sind wir dann, wenn unser Herr Jesus kommt und uns in einen Nu alle verwandelt. Ist das nicht wunderbar? In 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 4 heißt es: Gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbehalten wird für euch. Also hier sagt er, dass wir durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus nicht nur eine lebendige Hoffnung für die Ewigkeit haben, dass wir ein Auferstehungsleib bekommen, der nie mehr vergehen wird, nie mehr alt werden wird, nie mehr krank, nie mehr Schmerzen haben wird, sondern er sagt, dass wir durch die Auferstehung heute und hier schon wiedergeboren sind. Ein neues Leben aus Gott haben. Nicht erst in die Zukunft, sondern heute und hier schon. Wir haben die Hoffnung auf die Auferstehung, wir haben die Hoffnung auf ein Erbe, das wir empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Keiner von uns hat es verdient, dass Jesus wie ihm am Kreuz stirbt, richtig? Nicht ein einziger hat es von uns verdient. Gott hat nicht in dir 50, 80, 60 oder ich weiß nicht wie viel Prozent gesehen, wo er hätte sagen können, na, das ist in Ordnung bei dir. Das oder der ist es wert, dass ich jetzt für ihn sterbe. Diese 20% Schlechtigkeit, na, für die leide ich am Kreuz und alles andere ist gut, das kann bleiben. Nein, 100% mussten wir mit Jesus am Kreuz sterben, weil wir für Gott untauglich gewesen sind. Das heißt ja nicht unter uns Menschen, da ist ein ganz anderer Maßstab. Wir können gute Dinge tun, da können Menschen auch gute Dinge über uns sagen. Wir können anderen Menschen helfen, wir können spenden, ich weiß nicht, was wir alles machen können, um vor den Menschen gut zu erscheinen, einen feinen Charakter zu haben. All diese Züge können wir als Menschen an uns haben, wo wir uns als Menschen gegenseitig beurteilen. Aber Gott hat ein anderes Urteil wie wir als Menschen. Und Gottes Gerechtigkeit ist eine andere Gerechtigkeit, die vor ihm, vor den Thron zählen tut. Amen. Wir sind alle untauglich gewesen und deswegen kam Christus, ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, hat gesühnt, hat all unsere Sünden auf sich genommen und hat das Gericht, das du und ich verdient hätten, auf sich genommen. Und nicht nur das, er hat sich nicht nur die Sünden auf sich genommen, sondern hat seine Gerechtigkeit dir gegeben. Und das ist eine Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat und zählen tut. Das alleine schon, und dass wir ihm gleich gemacht werden sollen, sein Leib, der so herrlich ist, wir werden ihm alle gleich machen. Das sprengt ja schon den Rahmen, dass wir aus Dankbarkeit gar nicht mehr rauskommen müssten. Und darüber heraus setzt Gott immer noch einen oben drauf. Er sagt, ich tu dich nicht nur erretten, unverdient, ich schenke dir die Gnade. Ich mache nicht nur, dass du einen ewigen herrlichen Leib bekommst, wie mein Sohn Jesus Christus. Ich mache dich sogar zu einem Miterben. Das ist doch unfassbar. Wie reich Gott wirklich geben tut. Was für eine Liebe, was für ein großherziger Gott es ist. Unverdient, dass er uns das alles schenken tut. Wisst ihr was? Es macht so viel Freude, den Herrn zu dienen. Weil er einfach so ein wunderbarer Gott ist. So ein wunderbarer König. Wenn wir ein Stück weit von dem Evangelium verstehen, werden wir aus Dankbarkeit nicht rauskommen. Wisst ihr, das Evangelium ist ja nicht, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und nun hast du ewiges Leben. Das ist das Evangelium. Abgehakt, fertig, gute Botschaft. Nein, das Evangelium hat in sich eine Tiefe und daraus, wenn man das mehr und mehr verstehen tut, was Gott für dich ist und für dich getan hat, wirst du, wenn du das noch mehr verstehen tust, aus Dankbarkeit nicht rauskommen. Ich sage in dir wird sich ein Feuer in dein Herzen bilden, wo du sagen tust, ich will meinem Herrn dienen, ich will für ihn da sein und nicht, weil er als König mit dem Zepter in die Hand über dich regiert und sagt, aber nu seh mal zu, ne? Jetzt sei mal dankbar, jetzt tu mal was. Sondern weil du über diese Erkenntnis, seine Liebe, seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit so vereinnahmt bist, dich so verliebt in ihn hast, dass du sagst, ich will dir dienen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie es euch mal ergangen ist, aber ich habe schon Not in meinem Leben gehabt, wo ich Hilfe von Menschen bekommen habe. Aber richtige Not, wo die Hilfe von Menschen kam, wo du wirklich so eine innerliche Dankbarkeit gehabt hast, dass der Mensch dir helfen hat können und dass deine Not begegnet worden ist, egal wie die Not aussieht. Wer das mal erfahren hat, dass ein Mensch wirklich einen so geholfen hat, dann sagst du, wie kann ich nur das gut machen? Wie kann ich den Menschen was Gutes machen, wenn du so eine Hilfe und in deinem Herzen so eine Dankbarkeit bekommen hast? Dann willst du den Menschen was Gutes tun. Und nichts anderes ist es mit Jesus, wenn du es wirklich lebhaft erfahren hast, was er für dich getan hat, was er für dich ist und was Gott dich in Christus geschenkt hat. Wenn das dein Herz erfasst, wenn es in dein Herz wirklich offenbart wird, ich kann dir sagen, du fällst auf die Knie und du betest an. Nicht, weil Gott sagt, ich bin anbetungswürdig, sondern weil du erkannt hast und ihn aus dem Grund anbeten tust. Herrscher mit dem Zepter in die Hand, Könige, die wollen die Ehre haben. Den Anspruch habe ich. Und die Leute machen es mit zusammengebissenen Zähnen. Ich muss es ja. Wenn ich es nicht mache, kriege ich eine über die Rübe. Bei Jesus, dem König, ist es anders. Seine Untertanen, die lieben ihn und die wollen aus reinen Herzen dienen, weil sie dankbar sind. So ist unser König, so ist unser Herr Jesus Christus. In Römer Kapitel 6, Vers 4 heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in die Neuheit des Lebens wandeln. Er sagt, so wie Christus gestorben ist, das symbolisiert ja auch unsere Taufe, all die, wo sich taufen haben lassen. Ich bin mit Christus in die Taufe, wenn ich untergetaucht bin, ist mein altes Leben, der alte Benno, ist vorbei. Haben wir noch jemanden gehört? Merz, es ist vorbei, vorbei. Ja, mit meinem alten Leben in Christus, in die Taufe, ist mein altes Leben vorbei. Und aus die Taufe raus, das ist es ja, ein neues Leben in der Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus. Ein neues Leben. Ein neues Leben heißt ja nun nicht, dass du jetzt alles neu machen tust, keine alte Verhalten in dein Leben hast, die wo Gott nicht in Ordnung sind, sondern völlig neu bedeutet eine völlig neue Ausrichtung, eine völlig neue Gesinnung in dein Herzen reingekommen. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Du fangst in deinem Herzen, deine Zielrichtung für dein Leben ist eine ganz andere geworden wie vor dem, wo du noch nicht bekehrt gewesen bist. Das symbolisiert die Taufe. Und dann, wenn wir dieses neue Leben haben, dann kommen wir ja in diesen Heiligungsprozess rein, wo wir mehr und mehr verändert werden in nicht mein Bild, nicht ein Reinhard sein Bild, kein Bild von irgendeiner jemanden, sondern in das Bild Jesu, dass wir mehr und mehr verändert werden. Mehr und mehr in seine Wesensart, wie er mit seiner Liebe, mit seiner Sanftmütigkeit, mit dem Frieden, den er hat, mit der Freude, die er hat, mit dieser Enthaltsamkeit, all das, was Jesus selbst als Person ist, sollen wir in unseren Herzen und unseren Charakter mehr und mehr durch den Heiligen Geist verändert werden. Und das kann nur passieren durch die Erneuerung in unserem Leben. Unser altes Herz war dazu nicht imstande gewesen. Die Bibel sagt, es ist steinernes Herz. Und Gott musste was Neues machen. Durch das am Kreuz, das Sterben am Kreuz und aus der Taufe raus, aus das Auferstehungsleben Jesus, eine neue Schöpfung. Hesekiel Kapitel 36. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Ich nehme das steinerne Herz raus und gebe ihnen ein fleischernes Herz. Und ich werde meinen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde es machen, dass sie in meine Gebote, in meine Ordnungen gehen und sie beobachten. Das tut Gott. Eine völlig neue Schöpfung schenkt er uns. Und wir dürfen daran teilhaben. Und ich hoffe, du hast daran teil. Dass es nicht nur gedanklich wirklich bei dir ist, dass du das nicht bloß für wahr halten tust. Nicht die kommen in den Himmel, die Jesus für wahr gehalten haben. Nicht die kommen in den Himmel, die wo sagen, doch, Gottes Wort, die Bibel, das stimmt alles. Das ist nicht gelogen. Die kommen nicht in den Himmel, nicht die Ja-Sager kommen in den Himmel, sondern alle die, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Und wer sind die, die nicht aus dem Willen des Mannes noch irgend aus sonst was geboren sind, sondern aus dem Geist Gottes geboren sind? Das ist die neue Schöpfung. Das sind die Kandidaten, die in den Himmel kommen. Amen. Und das muss in unserem Leben sein und darüber kann sich jeder nur selbst prüfen, wie es wirklich in seinem Leben ist. Hast du Religion oder hast du lebendigen Glauben? Hat dieser Glaube, der in deinem Leben ist, Auswirkungen auf deinen Alltag, auf dein Leben? Oder ist das nur ein Glaube, ich sage immer U-Boot-Christen, am Sonntag tauchen sie auf und unter die Woche sind sie weg, da siehst du sie nicht mehr. Das ist wichtig, dass du da dran dein Herz prüfen tust, weil knapp daneben ist vorbei. Wenn du nicht Jesus Christus selbst in dein Herzen aufgenommen hast, dass er wirklich in dein Herzen eingezogen ist, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist und das kannst du, woran merkst du, dass du den Heiligen Geist hast? An deine Veränderung. Dass du nicht mehr so laufen kannst, wie du laufen willst. Dass jemand da ist, der dich nicht so laufen lässt, wie du bist, sondern ständig irgendwo klingelt und sagt, nee, nicht so. Das brauchen wir für unser Leben. Jesus sagt, wer seinen Geist nicht hat, ist nicht sein. Das müssen wir ernst nehmen. Damit können wir nicht spielen. Es geht um die Ewigkeit. Da kannst du nichts mehr zurückdrücken, wenn du erst einmal oben im Himmel bist und vor Gott stehst. Da gibt nichts mehr zu regeln, weil dann alles schon geregelt ist. Und das ist wichtig, dass man das in sein Leben prüfen tut und in sein Herzen wirklich schaut. Wie sieht es aus mit meinem Glauben? Habe ich wirklich so einen lebendigen Glauben? Habe ich eine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus? Hat er Wirkung in mein Alltagsleben? Oder gehe ich, wie ich will? Und ich merke gar nicht, dass er irgendwie da ist. Ich sage dir das. Du kannst merken, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du auf irgendwelche Wege gehst, die vor Gott nicht in Ordnung sind, dann macht sich der Geist Gottes bemerkbar. Der Geist Gottes reagiert auf Sünde und verkehrte Wege. Dir kann es passieren, wenn du schon auch den Heiligen Geist hast und länger unterwegs bist, kann es dir passieren, dass du den Heiligen Geist dämpfen tust. Dass du Wege gehst, die Alarmglocken gehen los und du ignorierst es. Das berühmte Stoppschild, halt hier Stopp. Und du übergehst dieses Stoppschild. Das passiert 2-3 Mal. Und dann wirst du dieses Stoppschild nicht mehr sehen. Dann hast du den Heiligen Geist betrübt. Dann ist er ruhig. Dann lässt er dir erst einmal deinen Weg gehen. Das kann auch Christen passieren. Aber wir müssen sehen, wie ist es mit meinem Leben? Ist es so, dass ich lange auf den Heiligen Geist nicht gehört habe, dass ich ihn übergangen bin, dass ich ihn getrübt habe? Oder habe ich den Heiligen Geist überhaupt nicht in meinem Leben? Das, die Antwort könnt ihr euch selber nur geben. Die weiß ich nicht, die weiß nur ihr und Gott. In Galater Kapitel 1, Verse 4 bis 5, da heißt es, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn Paulus hier an die Galater schreibt, er hat uns herausgenommen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Was meint er denn damit? Die Gemeinde war doch da, er hat zu die Gemeinde geschrieben. Wenn er zu die Gemeinde geschrieben hat und er sagt, er hat uns aus der gegenwärtigen bösen Welt rausgenommen, wo ist denn der Brief hingegangen, wenn sie rausgenommen worden sind? Müssen wir doch verstehen, was er damit meinen tut. Wenn Paulus schreibt, er hat uns aus der gegenwärtigen bösen Welt rausgenommen, heißt es, dass er uns geistlich aus dieser Welt, die dieser Zeitgeist bestimmt ist, diese Herrschaft, aus die hat er uns rausgenommen, geistlich, und wo hineingetan? In Christus. Wir stehen unter einer anderen Herrschaft, wir stehen jetzt unter einem anderen Einfluss. Wie wir unbekehrt waren, hat die Welt, hat der Satan, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, hat er Einfluss auf unser Leben gehabt. Erst wenn wir von dieser Welt rausgenommen sind, in Christus reingestellt worden sind, wenn wir den Geist Gottes haben, erst dann leben wir unter einem anderen Einfluss. Daran lässt es sehen, wessen Geisteskinder wir wirklich sind. In Kolosser Kapitel 1, 13 heißt es, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Haben wir vielleicht gar nicht so gemerkt, dass wir in die Gewalt der Finsternis sind. Waren vielleicht anständige Menschen, gute Ausbildung gehabt, Schule alles mitgemacht, also ganz easy, nichts irgendwie zu sehen, dass Mensch böse gewesen war oder sonst irgendwie gewesen ist, dass er sagen könnte, na, da ist er aber ganz schön teuflisch. Die Bibel sagt, du warst unter die Finsternis, warst du gefangen gewesen, bevor du bekehrt gewesen bist. Das ist eine Tatsache, die kriegst du nicht weg. Und er sagt weiter, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Merkt ihr, wir sind von wo rausgenommen? Aus dieser Finsternis, von diesem Geist, der in dieser Welt herrscht, sind rausgenommen, wir sind jetzt nicht in einen luftleeren Raum, sondern sind hineingenommen worden in Christus. Und in Christus, wenn wir sind, hat es Auswirkungen auf unser Leben. Johannes sagt zu Nikodemus, wie komme ich im Reich Gottes? Ihr kennt es ja, Alteingesessene, die die Bibel kennen, wie komme ich in das Reich Gottes? Und Jesus sagt zum Johannes, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst es du nicht sehen und kommst du auch gar nicht hinein. Und wie soll das geschehen? Na, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren bist, kommst du nicht hinein. Wenn du nicht unter das Evangelium vom Wort Gottes in dein Herzen Raum bekommen hat und die Kraft durch den Heiligen Geist gewirkt ist und du eine neue Natur bekommen hast, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und kommst du auch nicht hinein. Und genau das ist, was in Kolosser gesagt wird, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, seine Liebe. Und in Johannesevangelium, als Johannes der Täufer mit 8 Monaten beschnitten werden sollte, wurde Zacharias, sein Vater, vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich möchte nicht alle Verse vorlesen, sondern nur 2 Verse, Lukas Kapitel 1, die Verse 74 bis 75. Da heißt es, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Also hier hat Zacharias, der Hohenpriester gewesen ist zu der Zeit, der Vater von Johannes den Täufer, der hat hier schon geweissagt, gebetet auf Christus hin und hat das Gebet, der uns rettet aus der Hand unserer Feinde. Wer war denn dein Feind gewesen? Von wem bist du denn errettet worden? Vom Teufel. Der war dein Feind gewesen. Der war der gewesen, der dich in seiner Hand gehabt hat. Ohne ihn, ohne Jesus Christus, hättest du in diese Fänge gewesen und hättest nie befreit werden können. Er hat dich davon befreit. Und weiter heißt es, in Frömmigkeit, in Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Er sagt, er hat dich errettet, dass du von deinen Feinden errettet bist und ohne Furcht ihm dienen kannst. Menschen, die an Gott glauben und religiös sind, na, die dienen dann auch Gott. Aber die haben Angst vor dem, irgendetwas verkehrt zu machen. Wo sie davor Angst haben, wenn sie was verkehrt gemacht haben, wenn sie nicht irgendwas gehört haben, dann kommt der Gott mit dem Gesetz. Und dann sagt er, du, das war aber nicht richtig, was du getan hast. Er kommt und haut einen obendrauf. Das ist ja Menschen, wo Angst haben, verkehrt was gegenüber Gott zu machen. Aber hier in Lukas Evangelium von Zacharias, da spricht er davon, dass er uns aus der Hand der Feinde befreit hat und uns in Freiheit dazu gerufen hat, ihm zu dienen, keine Angst mehr zu haben. Das ist ja so enorm, das war ja meine Angst gewesen, wie ich mich bekehrt habe, an Jesus Christus zum Glauben gekommen bin, dass ich was verkehrt mache, wie es Judas getan hat. Ich habe mich bekehrt und sofort habe ich an Judas gedacht. Mensch, der ist auch mit Jesus unterwegs gewesen. Und er hat letztendlich Jesus verraten. Ich weiß noch nicht, ob in mir, so damals, wie ich mich bekehrt habe, ob in mir ein Judas ist. Davor habe ich Angst gehabt. Wenn schon ein Apostel, ein Judas, ein Verräter gewesen ist, wer bin denn ich, was sollte denn nicht in mir stecken? Davor habe ich Angst gehabt, bis ich das Evangelium wirklich verstanden und erkannt habe, was uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Nämlich, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Gott rettete dich, damit du keine Angst mehr haben musst. Gott rettet sein Volk nicht einfach nur, um es zu befreien, sondern damit es ohne Angst leben kann. Das gilt auch für uns. Wenn Gott dich gerettet hat, musst du keine Angst mehr haben. Weder von Menschen noch von Umständen. Und ganz wichtig, du musst keine Angst mehr vor Gott haben. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also hier sagt er, wer sich fürchtet vor Gott, wer Angst hat, irgendwie was verkehrt zu machen, der hat Gottes Liebe, der hat das, was Christus für ihn getan hat, nicht wirklich verstanden. Erst wenn du das wirklich verstanden hast, wie sehr dich Gott liebt, was er alles dran gegeben hat und dass er für dich ein vollkommenes Opfer gemacht hat. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Da kann nichts mehr hinzugetan werden. Und wenn du das begriffen hast, was es heißt, es ist vollbracht, dann wirst du in eine Freiheit hineinkommen, dann wirst du keine Angst mehr haben, irgendetwas verkehrt zu machen, wo du an Gottes Liebe zweifeln musst. Gott stellt sich vor sich und macht dich passend für sich. Gott rettet dich nicht nur von etwas, sondern er bringt dich zu sich selbst. Er stellt dich vor sich in seine Nähe. Aber damit das möglich ist, macht Gott selbst alles bereit. Er sorgt dafür, dass du vor ihm bestehen kannst. Er gibt dir Gerechtigkeit. 2. Korinther Kapitel 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also, Gott hat alles für uns vorbereitet. Er hat alles bis zum Ende unserer Tage, hat er vollkommen gemacht. Unsere Heiligkeit, unsere Gerechtigkeit, die vor ihm nur Bestand hat, die hat er uns gegeben, die hat er uns geschenkt. Und wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Diene Gott. Du bist nicht zum Selbstzweck errettet worden. Gott will dich gebrauchen. Gott möchte, dass du ihn dienst in Liebe. Folge ihm nach. Dazu möchte ich dich zum Schluss aufrufen. Leb nicht dein eigenes Leben, dreh dich nicht um deine eigene kleine Welt. Unbekehrt, wo wir um unsere kleine Welt drehen, ist das Herz eng. Sehr eng. Es dreht sich um unsere kleine Welt. Aber wenn du dich auf Christus einlässt, kann ich dich hundertprozentig sagen, dein Herz wird erweitert. Dein Denken, deine Liebe, dein Gemüt, alles das, was du brauchst für ein erfülltes, glückliches Leben, kann dir nur Jesus Christus schenken. Nicht irgendein Beruf, nicht irgendein Mann, nicht irgendeine Frau, nicht irgendwelche Kinder, nicht irgendwelche Reisen, nicht irgendwelches Haus, Boot oder Auto, sondern alleine Christus. Amen. Amen. Der Herr segne euch. Ich möchte einmal noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Gnade, die du in unser Leben geschenkt hast, Herr. Wir danken dir, dass du in den Tod für uns gegangen bist und dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern von den Toten auferstanden. Und du hast uns neues Auferstehungsleben geschenkt, Herr. Herr, und da, wo es noch nicht ist, bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Geist in die Herzen wirkst, Herr, und dass du dich selbst ihnen offenbarst, Herr Jesus Christus, Herr, dass sie sich hin zu dir bekehren, Herr. Herr, und da, wo wir als deine Kinder lau geworden sind, Herr Jesus, wo wir nachlässig geworden sind, wo wir nicht mehr die Kraft und die Energie und dieses Dranhaben in unserem Leben haben, Herr, darum bitte ich dich, dass du uns auch Erneuerung schenkst, Herr. Dass dieses Auferstehungsleben an unserem Leben wirklich sichtbar ist, dass es ein Leben in der Kraft deines Heiligen Geistes ist, dass es ein Leben ist, das dich ehrt, Herr. Darum bitte ich dich, Herr, dass du es in unserem Leben mehr und mehr wirken tust. Und ich danke dich dafür und preise dich dafür, dass du es in deiner Liebe durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst. Amen.